Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wie immer mein Buchbruder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli. Es ist auch unser Literaturpodcast, nicht nur der von den Zuhörern übrigens, der gehört auch uns
zu einem gewissen Teil. Auf jeden Fall gehört er uns. Wir haben hier das Sagen und wir sagen, wir sind immer noch bei Serotonin, doch nicht mehr lange. Es ist jetzt es wird die letzte Folge dazu sein, Folge 7. Und zwar haben wir gelesen Seite 301 bis 335, also im Grunde den Rest des Buches. So, Lukas, her mit den Hard Facts.
Dumont Verlag Köln, muss ich noch ganz schnell dazu sagen.
Sehr gut.
Das ist die Version, die wir gelesen haben.
Ja.
Es ist jetzt das letzte Kapitel sozusagen in unserer langen Reise durch Serotonin. 7 Folgen waren es insgesamt. Und ich rufe noch mal so ein bisschen in Erinnerung, was das letzte Mal passiert ist.
Ja,
und dann
gerne.
Werden wir euch ein bisschen was zu diesen letzten Seiten erzählen. Also, es geht nach wie vor um Florent Claude Labrouste, unseren 46-jährigen Agraringenieur, ein substanzloses Weichei, wie er sich selbst bezeichnet. Und das ganze Buch hatte jetzt auch im Großen und Ganzen nicht so viel Handlung, kann man sagen, wobei sich das am Ende so ein bisschen verfestigte, beziehungsweise so ein bisschen aufgelöst hatte. Es wurde doch deutlich linearer. Davor ging es hauptsächlich um einen sehr zynischen Rückblick auf das eigene Leben, dieses Leben, oder besser gesagt die Erzählung darüber, hangelte sich sehr, sehr stark lang an bestimmten Beziehungen zu weiblichen Personen, die er hatte oder mit denen er zusammen war. Also da gab es Yuzu, eine junge Japanerin, es gab Kate, es gab Claire und es gab die ganz große Liebe seines Lebens, Camille. Und das letzte Mal sind wir stehen geblieben an einer Stelle, da ist Emmerich, ein sehr langer Freund und ehemaliger Studienkollege von Florent, gestorben, beziehungsweise das war eigentlich davor, aber er ist jetzt quasi tot oder war zu Beginn der letzten Episode tot. Und Florent, nach einer kleinen Begegnung mit Polizisten, die den Tod von Emmerich untersuchen, zieht er dann raus aus der Villa aus diesem Anwesen, kann man sagen, dem Schloss von Emmerich, in dem er vorher gelebt hat eine Zeit lang. Und er zieht in ein sehr einsames Haus in der Nähe eines Dorfes oder einer Kleinstadt zumindest, kann man vielleicht sagen. Und stellt dann fest, hey, in dieser Kleinstadt hat ja meine ehemalige Geliebte Camille eine Arztpraxis. Er beobachtet diese daraufhin mehrere Tage, Wochen, kann man sagen, immer von der anderen Seite. Also er hält sich dann in so einem Gasthaus auf, schaut aus dem Fenster und sieht dann immer in die Arztpraxis von Camille hinein und stellt fest, die hat einen kleinen Sohn. Und daraufhin folgt er dann eines Tages Camille auf ihrem Weg nach Hause. Sie wohnt an einem größeren See in einem sehr einsamen Haus. Anscheinend leben die da zu zweit, also sie und ihr Sohn. Es gibt keine Vaterfigur dazu. Und er verschanzt sich dort in so einem alten Gasthaus auch wieder, interessanterweise, gegenüber des Sees, also auf der anderen Seite, und beobachtet sie da. Und hat dann so die Idee, hey, ich könnte ja wieder mit Camille zusammenkommen, aber das geht natürlich auf gar keinen Fall, wenn dieser Sohn am Leben ist. Und er spielt mit dem Gedanken, diesen Sohn umzubringen, was er dann aber im Endeffekt nicht tut. Er bringt es dann nicht übers Herz und stellt fest, dass er sein Leben lang unglücklich sein wird und sich auf einem unaufhaltbaren Weg in die Verdammnis befindet oder auf das Ende seines Lebens zumindest. Und er kehrt daraufhin nach Paris zurück, kontaktiert seinen Arzt und lässt sich weitere Pillen von Captorix verschreiben. Das ist dieses ominöse Medikament, dieses Antidepressivum, was er über die gesamte Laufzeit des Buches bereits konsumiert hat. Und es wird klar, dass sich das Leben von Florent in einem langsamen Verfall befindet. Und diesen Verfall, das Ende dieses großen Verfalls, das begleiten wir jetzt hier auf diesen letzten knapp 30 Seiten. Bitte, Olli.
An einem Sonntagnachmittag kehrt Florent ein letztes Mal an den See zurück, in der Hoffnung, dass er Camille dort nicht antreffen würde, denn nur dann hat er die Möglichkeit, sich endgültig von ihr zu verabschieden. Im Anschluss fährt er zurück nach Paris und bezieht dort wieder sein kleines Zimmer im Mercure Hotel. Und in dieser Zeit dort lässt er wohl eine Hormonanalyse machen. Das kriegen wir nicht so richtig mit. Wir wissen nur, dass er die Ergebnisse an Dr. Azot zukommen lässt. Der ist von den Werten dieser Analyse ziemlich irritiert, sodass er vor der Auswertung seine Kollegen noch zu Rate ziehen möchte und das im Vorfeld mit Florent bespricht. Das Ergebnis ist, Florent scheint vor Kummer zu sterben. Zusätzlich empfiehlt Dr. Azot den Besuch von Escortfrauen für den notwendigen körperlichen Kontakt und überreicht Florent eine Liste mit Namen und Telefonnummern, die Florent zwar einsteckt, aber im Grunde nie anrufen wird. Die grundsätzliche Idee hinter dem Behandlungsplan des Arztes ist, Captorix absetzen, damit die Libido wieder hochgeht. Das ist notwendig, damit er Sex haben kann, und damit wird Cortisol, das Stresshormon, abgebaut und Dopamin und Endorphine angehoben. Auch wenn der Serotoninwert irgendwie abnimmt. Also es geht darum, ein großes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Hormonen wiederherzustellen, damit Florent im Grunde wieder lebensfähig wird. Sterbehilfe und Selbstmord wären grundsätzlich Alternativen. Dr. Azot lehnt diese Möglichkeiten aber aufs Schärfste ab. Er gibt den Hinweis an Florent, dass es wohl in Belgien und Holland die Möglichkeit gäbe und er dort recht gute Chancen mit seiner Depression hätte, ein Patient der Sterbehilfe zu werden. Im Fazit sagt Dr. Azot: Sie sind gestresst. Sie sind in einem extremen Ausmaß gestresst. Es ist ein bisschen, als hätten Sie einen stillen Burnout, als würden Sie sich innerlich aufzehren. Florent bekommt ein Rezept für eine niedrigere Dosis Captorix, falls er sich dann doch dazu entschließen sollte, es nach und nach abzusetzen. Das macht er allerdings nicht. Bis zum Ende wird er die volle Dosierung nehmen. In den folgenden 2 bis 3 Monaten verbringt Florent mit Essen, Trinken, Fernsehen und gelegentlichen Spaziergängen, für die er sich noch waschen kann, bis er dann letztendlich aus dem Hotel ausziehen muss, weil es zu einem rauchfreien Hotel umgestaltet werden soll. Ihm ist eine Karenzzeit gegeben von etwa 6 Monaten. Er bespricht das mit dem Hotelvorsteher, wie auch immer man das nennt, dass er das irgendwie weniger hinkriegen möchte. Florent schreibt: Ich war also in dem Zustand, in dem das alternde, sterbende und sich vom Tod erfasst fühlende Tier ein Lager sucht, um sein Leben zu beschließen. Und er begibt sich auf die Suche nach einer passenden Wohnung. Und dabei spürt Florent deutlich, dass er sich von seinem alten Leben, von der Gesellschaft und von dem Pulsieren der Stadt entfremdet hat. Er sucht sich eine der anonymen Hochhauswohnungen im Süden von Paris, die besser zu seiner sich verschlechternden Verfassung passen, und bezieht diese mit einem Mindestmaß an Mobiliar. Also er hat gerade einen Fernseher im Bett und vielleicht einen Schrank darum stehen. Er schreibt: Es gab einen Müllschlucker, der mich wohl endgültig überzeugte. Durch die Nutzung des Müllschluckers auf der einen und des neuen Lebensmittellieferdienstes von Amazon auf der anderen Seite könnte ich nahezu vollständige Unabhängigkeit erreichen. Er verschanzt sich in seiner Wohnung, macht die Rollläden runter und schaut fern, isst und liest Bücher. Irgendwann besorgt er sich einen Drucker und ausreichend Fotopapier, um 1000 von seinen 3000 Fotos auf dem Handy auszuwählen, auszudrucken und an eine der Wände zu kleben. Eine Facebook-Pinnwand nur für ihn und den Mitarbeiter der Maklerfirma, der dann die Wohnung nach Florents Tod begutachten musste. Zwischendurch stellt er Berechnung darüber an, wie lange die Falldauer von seiner Wohnung bis zur Straße und wie hoch die Geschwindigkeit ist, mit der er auf dem Boden aufprallen würde. 4,5 Sekunden bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 159 Stundenkilometern. Nach kurzer Inventur fällt Florent auf, dass er noch Geld für etwa 10 Jahre auf dem Konto hat, wenn er sich nur auf gemäßigtes Essen und Trinken beschränken würde. Ausgaben für Urlaube und Freizeiten hatte er nicht. Er ist nicht weggegangen, hat sich mit Leuten nicht getroffen. Er hat nichts anderes getan, außer das Fernsehen zu schauen, was ihm der Fernseher ausgespuckt hat, und das Essen zu bestellen, was Amazon ihm geliefert hat. Doch waren 10 Jahre viel zu lang. Er schreibt: Die moralischen Qualen würden lange vorher ein unerträgliches und tödliches Ausmaß erreichen, aber zugleich konnte ich mir nicht vorstellen, ein Erbe zu hinterlassen. Um seinen Kontostand mit seinem Ende zu synchronisieren, kauft er zunehmend teurere und exquisitere Lebensmittel Und auch die Menge von Captorix muss dazu passen. Denn absetzen wird er das Antidepressivum nicht. Also muss er sich sicherlich dafür nochmal zu Dr. Azot gehen, ihm mit aller möglichen Kraft, die er aufbringen kann, vor Schauspielern, vorgaukeln, so tun, als ob es ihm noch halbwegs gut ging oder besser ging, nur um noch ein weiteres Rezept zu bekommen, so dass das Ende im Grunde auf Null hinausläuft. Und im letzten Abschnitt sinniert Florent über die Wirkung von Captorix und wie sie dennoch den Tod nicht abwenden kann. Am Ende bereut er, dass er die wichtigen zwei Frauen in seinem Leben nicht glücklich machen konnte und fragt sich, ob dies nicht von vornherein schon festgelegt war. Er erkennt die Anwesenheit Gottes an, doch sind die Menschen zu primitiv, die Zeichen seiner Anwesenheit und seine Liebe zu erkennen oder gar zu erklären. Und Florent schließt seine Geschichte mit den Worten: Und heute verstehe ich den Standpunkt Christi, seinen wiederkehrenden Ärger über die Verhärtung der Herzen. Das sind all die Zeichen und sie erkennen sie nicht. Muss ich wirklich zusätzlich noch mein Leben für diese Erbärmlichen geben? Muss man wirklich so deutlich werden? Offenbar ja. Und damit ist das Buch beendet. Und wir gehen in die Themen rein.
Ganz genau. Ich möchte erstmal darauf hinweisen, ich habe das ja in meinem Rückblick schon so ein kleines bisschen andeuten lassen, aber es gibt da dieses Zitat auf Seite 295, also aus der letzten Episode noch, wo er schreibt: Was mich betraf, schien nichts meinen Weg in die Vernichtung abbremsen zu können. Das heißt, ab jetzt geht's bergab. Das sagt er zumindest zu sich selber oder redet sich das so ein. Und ich finde das schon mal ganz spannend, inwiefern auch die Form, wie das hier kapitelweise, du weist ja gerne darauf hin, dass es so eine Art Kapitel gibt. Also es gibt ja diese tatsächlich diese Aussparungen da irgendwie. Da fehlt im Prinzip da also diese Aussparung.
Absätze,
genau.
So. In den Kapiteln, in Anführungsstrichen, gibt es Absätze. Und es gibt auch mal so große Anfänge, die man eigentlich als Kapitel sehen würde.
Genau, aber es steht halt keine Kapitelzahl drüber.
Nein,
es
steht nichts drüber.
Aber es gibt im Prinzip gibt es Kapitel, die nur nicht nummeriert sind,
genau,
wenn man so will, ne? Und die Kapitelanzahl hier, die ist sehr, sehr groß, um das mal so zu sagen. Also man hat ständig Unterbrechungen, man hat teilweise nach 2-3 Seiten schon wieder ein neues Kapitel. Teilweise sind dort ein größerer Zeitrahmen vergangen. Also das hat man wirklich hier sehr, sehr häufig in so einer großen Form. Also ist mir zumindest sehr stark aufgefallen. Und ich finde das formal ganz spannend, weil das für mich so ein bisschen darauf hinweist, beziehungsweise mir so das Gefühl gegeben hat, dass diese letzten Seiten so einzelne Schritte auf dem Weg in diese Verdammnis sind. Also das ist wirklich, man kann sich das vorstellen, wie wenn in einem Film, wenn man so ein Herzpochen hat und dann gibt es einen Schnitt und dann ist man wieder so ein paar Wochen weitergekommen, weißt du? Also so
ja.
Ein Bam. Und dann haben wir die nächste Szene und so ein Bam und so und dann geht's weiter. Und das liest sich dann auch relativ schnell runter. Das hat für mich wirklich so dieses Gefühl ausgelöst, als geht es hier wirklich darum, Schritte zu vollführen auf diesem Weg dorthin. Und das fand ich dann mit dem, was man davor an diesem Zitat oder mit diesen Sätzen, die man da im Hinterkopf noch hatte, fand ich ganz spannend irgendwie, dass sich das formal so auch
ja, überträgt. Ja, ich finde das irgendwie so abgefahren. Also man kennt ja, also wir hatten ja die Voraussage oder ich glaube ich, wir erleben, wie er am Fenster steht und quasi nur noch einen Schritt machen müsste, um dann rauszufallen, aber in dem Moment blendet ab. Das war so mein Gedanke, so endet das hier. Das ist aber so klassisch und so tropisch, dass es das ja gar nicht, also es ist ja nicht, also die Form, wie er hier zu Ende geht, habe ich in der Form noch nicht gesehen, also noch nicht erlebt. Ja, dass sich jemand dazu entschließt, okay, pass auf, ich mache das jetzt noch nicht. Ich weiß, dass das passiert. Absolut. Ich bin jetzt hier, um zu sterben. Aber nicht heute. Und nicht nächste Woche. Und vielleicht auch nicht nächsten Montag. Sondern, dass er sich richtig, richtig runterwirtschaftet in dem Bewusstsein, das war's jetzt. Das hat ja auch der Arzt gesagt. Durch den erhöhten Cortisolspiegel nimmst du zu, es verfettet und es gibt dann die Folgeerkrankungen und die am schwersten wiegen an dem Ganzen. Und das nimmt er in Kauf und zieht sich das rein. Er macht ja gar nichts mehr. Er bewegt sich nicht mehr und er frisst nur und er guckt nur. Nimmt Captorix und frisst und guckt und säuft. Bis er irgendwann dann nicht mehr, also kein Geld mehr hat und sagt, okay, jetzt ist Feierabend. Mhm. Und dieses sich runterwirtschaften, also also alleine dieses, okay, dann gehe ich nicht mehr in die Wohnung, die ich sonst immer habe. Ja, es ist Status, ist ihm scheißegal. Er geht irgendwo in irgendein Loch und zieht sich da das Zeug in die Kuchenluke rein. Also als würde er Anlauf nehmen, mhm, ohne Anlauf zu nehmen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich fand das so krass irgendwie.
Ja, ich würde sogar generell in Frage stellen, ob das wirklich so ein, also ich habe jetzt gerade gesagt, formal wirkt das für mich so, als ob es so auf ein Ende zugeht. Ich bin mir aber nicht so 100% sicher, ob das wirklich dann ein finales Ende ist. Also das Ende, dieser letzte Satz, offenbar ja, ist ja eigentlich eine Bejahung dessen, dass er sterben wird. Aber auf dem Weg dorthin gibt es doch so einige Hinweise, die ich irgendwie merkwürdig fand.
Okay, hau raus.
Die mich irgendwie dazu gebracht haben, wir haben hier jemanden, der offensichtlich vorhat zu sterben, aber irgendwie hält ihn doch noch ganz schön viel im Leben. Und das sind so kleine Momente, so kleine aufblitzende Sachen. Zum Beispiel, dass er relativ zu Beginn sich auch wieder die Frage stellt, sich überlegt, was würde mich eigentlich in diesem Leben noch glücklich machen? Und da kommt er relativ schnell darauf, mit Camille in diesem Wald zu leben. Also in dieser Hütte, in der Camille jetzt wohnt, sozusagen. Das sagt er an einer Stelle ganz kurz. Er stellt sich die Frage, würde mich das glücklich machen, mit Camille zusammenzuleben? Ja, auf jeden Fall. Dann geht er weiter und erklärt, warum das nicht sein kann und so weiter. Also es gibt immer noch diesen Bezug zu Camille. Es gibt auch im weiteren Verlauf so kleine Rückblenden daran, was er mit anderen Frauen, also mit Zweien vor allem, erlebt hat. Da gibt es zum einen nochmal diesen Bezug zu Camille. Ich weiß leider nicht mehr, an welcher Stelle das war. Aber wir haben sowas Ähnliches ja in der letzten Episode gehabt mit dem Haus, in das er gezogen ist. Wo er gesagt hat, dieses Haus erinnert total an das Haus, was ich mit Camille zusammen bewohnt habe. Ne? Er geht dann in einen Café und sagt dann, ja, das ist doch das Café, in dem ich mit Kate zusammengelebt habe. Oder zusammengelebt habe.
Genau.
Was hatte. Und es gibt noch so andere Hinweise, die sich nicht unbedingt um diese Frauen drehen. Nämlich zum Beispiel, dass er, wenn er Camille nochmal besucht am Anfang, dann sagt er, dass es ein wunderschöner Tag ist, der Wind weht durch die Bäume, das Wasser glänzt so von einem Sonnenstrahl oder irgendwie so beschreibt er das. Es ist, als ob die Welt keine Empathie für mich hat. Also es ist, also im Sinne von, ich habe das so gesehen, er will eigentlich sterben, aber die Welt ist gerade um ihn herum so schön, dass sie sich seinem Willen verweigert, dass ihn diese Schönheit der Welt irgendwie noch im Leben hält.
Das meinst du mit dieser Empathie.
Genau, so. Richtig, ja. Also ja, empathisch wäre die Welt, wenn sie gerade richtig traurig wäre und schlimm und eigentlich alles dafür tut, dass er wirklich aus dem Leben
heraustreten will. Ja, mach's mir leicht zu gehen.
Mach's mir leicht, genau. Mhm. Aber es macht es ihm nicht leicht. Und ich habe mich auch über diese ganze Passage jetzt hinweg gefragt, das ist dafür, dass er vorhat, felsenfest vorhat zu sterben, ein ganz schöner Aufwand. Sich extra nochmal so eine Wohnung zu mieten, wenn auch mit einem niedrigen Mobiliar, dann nochmal drüber redet oder drüber nachdenkt, über den Preis, ob das auch angemessen ist und so weiter, ne? Dass er dann diese Pinnwand noch machen will, wo man sich fragt, das ist doch, für mich war das eine Art Hinauszögern des sicher eintretenden Todes, als ob er das irgendwie verhindern möchte noch, als ob er noch genügend im Hinterkopf hat, was dieses Leben irgendwie lebenswert macht. Er kann das nicht genau definieren, aber es gibt diese Schlaglichter und diese Momente, wo man sich denkt, das ist doch ein viel zu großer Aufwand. Du müsstest ja auch nicht aus einem Hochhaus springen, sondern es gibt ja auch sowas wie Brücken. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, sich umzubringen, wenn man das tatsächlich vorhätte. Das geht alles viel unkomplizierter. Und auch gegen Ende nochmal, kurz bevor er nochmal über über Captorix philosophiert, gibt es diesen Moment, da hat er vorher sehr, sehr felsenfest davon gesprochen, dass er sterben will. Und dann sinniert er wieder darüber, okay, mein Geld reicht noch 10 Jahre und ich müsste jetzt irgendwie nochmal zu dem Doktor hin und um Captorix mir noch zu besorgen, weil das reicht nur noch für 2 bis 3 Monate oder sowas. Ne? Mhm. Also es wird schon so in die Ferne verlegt, dieser Todeszeitpunkt tatsächlich. Mhm. Und das gibt mir so dieses Gefühl, er ist hier in so einem Schwebezustand zwischen sterben wollen und aber trotzdem nicht sterben können.
Ich irgendwie vergleiche ich das mit so einem Herzschlag, der zunehmend langsamer wird, bis er dann irgendwann aufhört. Also nicht sofort, zack, jetzt ist Feierabend, mhm, sondern das ist so ein ganz langsames Puls verringert sich. Er ist immer noch da, ja? Das kommt so ein Aufflackern, das ist ja noch da, das Herz bewegt sich ja noch, weißt du? Mhm. So sehe ich das irgendwie. Mhm. Und das ist dann so ein, und dieses Ausschleichen ist dieses sich zurückziehen, wirklich niemanden mehr haben, und es ist nur auf die Grundbedürfnisse, weiß ich noch nicht mal, ob es das ist, aber so auf ich würde es jetzt mal so bezeichnen, auf so grundlegende Bedürfnisse zurückgeworfen sein. Ja, aufs Essen. Essen und sich betrinken oder schlafen oder was auch immer, aber sonst ja gar nichts mehr. So, ja. Der hat ja keinen, nichts mehr. Mich hat das mit diesen Fotos tatsächlich gewundert, dass er da so eine Fotowand noch plötzlich macht. Aber ich glaube, das ist einfach so, das hat er halt immer so gemacht, gegessen und getrunken und übers Geld nachgedacht. Und was ich meine, so irgendwie so ein bisschen die Kontrolle über seine materiellen Güter zu haben, das war ja sein Ding. Ja, der wusste immer, wie viel Geld er hatte. Er hat das ausgegeben ohne Ende, aber wusste immer, wie viel er hatte. Und es war immer wichtig und so, das alles zu gucken. Und das hat er bis zum Schluss, hat er das ja irgendwie unter Kontrolle. So, da kann er ja nicht raus. So, der ist vielleicht einfach nicht selbstmordgefährdet, sondern er stirbt halt einfach an Kummer.
Was ich übrigens recherchiert habe, das geht wirklich, ne? Also ja. Ich dachte, das wäre so eine übersteigerte Form, um nochmal, oder so eine Metapher dafür, oder nochmal so ein Bild, besser gesagt, um das nochmal zu visualisieren, den Zustand dieser Figur, was ja eigentlich nicht möglich ist. Aber ich habe das recherchiert, das geht ja echt.
Ja.
Also, ja, fand ich ganz interessant. Also, dass du dann tatsächlich in so biochemische Prozesse reingerätst, dass auf einmal dein Herz nicht mehr funktioniert oder sowas.
Ja, ne, absolut. Ja. Absolut. Und das ist, also auch das, wir hatten das ja in den Folgen vorher immer wieder. Wir merken ja immer wieder, dass Florent ja nicht irgendwer vom Baum gezogen ist oder so. Ja, der ist, klar ist der ausgedacht, aber im Grunde hat er so viele Gemeinsamkeiten mit den Menschen aus der Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Und das ist eben auch ein Teil davon, dass du einfach Menschen hast, die sterben an Kummer, die sind einsam und die können nicht anders oder sind in diesen biochemischen Spiralen drin von Depressionen und was auch immer, die kommen da einfach nicht raus.
Ja, Depressionen, klar, Depressionen wusste ich schon, ne? Und das ergibt ja absolut Sinn, aber ich dachte, dass Depressionen dann sozusagen, und das ist ja auch so, dann dafür sorgen, dass du ein höheres Risiko hast, an Selbstmord zu sterben. Aber dass das von sich aus schon ohne deine eigene Einwirkung dann sozusagen passiert.
Ja, das muss nicht sein, tatsächlich.
Ja.
Ja, ja. Aber das hat ja unterschiedliche Auswirkungen. Und ich gehe davon aus, dass, also das spielt, mehrere Faktoren spielen ja immer zusammen. Es gibt nicht nur das eine Ding, so. Ja, ja. Und es gibt natürlich es gibt unterschiedliche Grade an Depressionen, die haben unterschiedliche Auswirkungen. Und, ja, wenn du eine hast, mit der du im Grunde wie so eine Art, so ein auf Messers Schneide gehst, weißt du, so du hast so einen Drahtseilakt die ganze Zeit, so irgendwas, du hast so den Abgrund unter dir, aber irgendwie findest du noch so dieses halbe Gleichgewicht, dass du noch irgendwie oben dran rumtänzeln kannst, so. Und dann funktioniert das irgendwie, aber nicht für lange und nicht für immer. So würde ich jetzt einfach mal sagen, keine Ahnung.
Ja.
So, habe ich jetzt das Bild davon. Ja. So.
Für andere Informationen hört einfach unseren Medizin-Podcast und dann
können wir das. Ja, genau. Ja, genau. Hast du noch was?
Ich guck erzähl ruhig erstmal. Ich gucke ein bisschen. Achso, soll ich was sagen?
Ja, bitte, hau raus.
Ich fand das mit dem Kummer auch generell nochmal sehr spannend, weil ja gesagt wurde, dass Captorix dafür sorgt, dass er diese ganz starke Depression nicht wirklich spürt, also doch spürt, natürlich ist sie dann irgendwo drunter, aber im Prinzip sorgt das dafür, dass er immer noch so diesen Serotoninspiegel hochhält, damit er dann am Leben bleibt sozusagen. Ne? Und ich habe noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, wenn es ansonsten eigentlich nichts Glückliches in seinem Leben gibt, was gibt es dann, was das Serotonin oder der erhöhte Spiegel des Serotonin ihm eigentlich einredet, wofür es sich zu leben lohnt? Und das ist ja dann im Endeffekt genau dieser Konsumhedonismus, den man dann im Endeffekt hat, ne? Also dieses Saufen, Fressen, Fernsehen konsumieren, ne? Das, was wir davor eigentlich schon die ganze Zeit hatten, was er über das ganze Buch hinweg immer schon gemacht hat. Und dann gibt es aber diese Momente, gerade diese Liebesbeziehung mit Camille und so, wo da wirklich etwas Menschliches zu sein scheint, ne? Aber um das Thema mal so ein bisschen aufzumachen, was ich mich gefragt habe, wenn er das ganze Buch über Captorix nimmt und der Serotoninspiegel im Prinzip konstant irgendwie auf so einem einigermaßen ordentlichen Niveau ist, haben wir den echten, wirklich depressiven Florent eigentlich ein einziges Mal auch nur gelesen, so wirklich? Weil irgendwie sorgte ja dieses Captorix dafür, oder über das Buch hinweg registriert man ihn ja nicht als einen besonders traurigen Menschen, sage ich mal, aber auch nicht als einen besonders glücklichen Menschen, eigentlich als so einen komplett gefühllosen Menschen, der sich so an so anderen, vielleicht auch so unmenschlichen Sachen irgendwie aufhängt oder an so Sachen wie Sexualität. Also es gibt keine Liebe für ihn, es gibt Sexualität sozusagen, ne? Es gibt im Prinzip den Konsum von diesen 1000 Humussorten im Supermarkt und so, aber es gibt da nichts Tiefes, Menschliches, was irgendwie, wofür es sich zu leben lohnt in dieser Welt. Und ich frage mich, ob Capturix dafür sorgt, dass man sich sozusagen an diesen Konsumhedonismus aufhängt und darin sozusagen dann diesen, weißt du, also dass sich so der, wie kann man das festmachen irgendwie? Dass es sich sozusagen daran auffängt, sodass er darin keinen Grund sieht zu leben, aber genug Grund, irgendwie Spaß zu haben oder irgendwie sich daran aufzuhängen, dass er sich zumindest nicht umbringt,
sag mal so. Ja, und ich glaube, dass, das hat zumindest Dr. Azot ihm geraten, dass ja das Capturix erstmal nur eine vorläufige Variante sein kann, um erstmal diese Hochs und Tiefs irgendwie so gerade zu kriegen, ja, damit man so eine Gleichförmigkeit hat, um dann weiter sich behandeln zu lassen, ja, mit, was weiß ich, Therapie oder so. Mhm. Aber das tut er ja alles nicht, ja, also theoretisch müsste er weitergehen und sagen, okay, jetzt habe ich das, weil jetzt bin ich im Grunde handlungsfähig. Ja, weil wenn er das Capturix nicht nehmen würde, wäre er nicht handlungsfähig. Mhm. Dann wäre er tief in seiner Depression, würde nicht rausgehen, würde sich nicht waschen, der würde gar nicht vor die Tür gehen, würde gar nicht ans Bett kommen. Mhm. Ja, es wäre nicht möglich, ihn zu behandeln. Mhm. Also ich übertreibe jetzt. Ich weiß es nicht, aber so kann ich es mir vorstellen. Und mit dem Capturix ist er in einer gewissen Form nicht glücklich, auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht alles super duper Sonnenschein, sondern er ist er ist handlungsfähig. Aha. Er kann gehen, er kann sprechen, er kann seine Termine wahrnehmen, er kann sein Leben im Grunde organisieren. Und das ist so das Wichtige. Dafür fehlt allerdings dann noch vielleicht das Problemeinsicht oder was auch immer oder die das Bewusstsein, dass er noch weitere Hilfe braucht oder auch alleine die Anstrengung aufbringen muss, Hilfe anzunehmen. Aha. Weißt du, weil das ist ja, da geht er, klar ist Camille ein Punkt, um damit irgendwie weiterleben zu können, aber um diesen Punkt tänzelt er ja ständig drum rum, ja, also er geht ja nicht in das Thema selber ran, also er geht ja nicht mal, das merken wir ja wirklich, er geht ja nicht mehr direkt zu Camille, sondern er beobachtet sie ja von außen, also wie er mit dem Thema auch umgeht, er geht nicht ran, der hat das so abgespeichert, aber das Thema selber bearbeitet er nicht, er kann keinen Abschluss finden, er kann nicht weitergehen.
Ja, vielleicht auch, weil dann im Endeffekt er Angst davor hätte, dann von Camille abgelehnt zu werden. Ne? Und vielleicht könnte man sagen, solange er nicht abgelehnt wird, besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass sie auch ja sagt. Aber ein endgültiges Nein wäre ein endgültiges Nein. Ja, klar. Und solange er sie aus der Entfernung beobachten kann, kann er sich immer noch einreden, ja, vielleicht. Ne?
Ja, natürlich, klar. Ja. Das ist doch der Grund, warum wir viele Sachen auch vielleicht nicht beenden oder gar nicht probieren. Weil wenn wir es probieren, könnten wir scheitern.
Ja.
Ja, und wenn wir es nicht probieren, dann haben wir immer noch die Fantasie, dass wir es doch vielleicht schaffen könnten, wenn ich nur will. Wenn ich die Zeit habe, dann schaffe ich das.
Genau.
Weißt du? Ja. Und das wäre etwas, wo Florent reingehen müsste. Ja, so was würde ihm tatsächlich helfen? Oder was gibt es für Strategien außer Essen und Fernsehgucken? So ein Kram. So grundsätzlichen Kram, sein Leben neu zu gestalten, zu orientieren und eine andere Haltung dem Leben gegenüber zu entwickeln. Ja. Wie gehe ich jetzt mit dem ganzen Kram um? Was mache ich denn mit dem Job, der mich nicht erfüllt, weil der einfach scheiße ist? Wie kann ich denn was Neues finden, was mich glücklich macht? Brauche ich denn das Geld? Bla, bla, bla. Riesenthema. Bla, 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 bla. Ja, also alleine das wäre eine Möglichkeit, um irgendwelche Ansatzpunkte zu finden, damit Florent wieder irgendwie im Leben stattfinden kann.
Das Interessante ist ja, dass wenn wir uns das Leben von Florent, was wir jetzt hier geschildert bekommen haben, über das komplette Buch hinweg so anschauen, dann ist das ja im Endeffekt etwas, wo wir jetzt erstmal alle nicht sagen würden, wahrscheinlich alle, die das lesen, das ist jetzt kein glückliches Leben. Also wir würden sagen, das ist kein glückliches Leben, so rum. Ne?
Weil es uns so verkauft wird.
Genau, ja, aber auch weil so gewisse Aspekte, die hier durchaus einen gesellschaftskritischen Anklang haben, die 1000 Humussorten, ne, diese Entwicklung des Kapitalismus und so, dass es den Bauern so schlecht geht und generell dieser Fokus auf Sexualität statt Liebe, wenn man das so möchte, vielleicht so, das sind ja alles so Sachen, die gesamtgesellschaftlich irgendwie als schlecht angesehen werden, aber wir machen halt irgendwie so weiter, ne, und es funktioniert für uns auch irgendwie.
Ja.
Und das Interessante ist, dass er ja in einigen dieser Sachen, wie dem Fernsehen und diesen 1000 Humussorten, die man immer wieder anführen kann, dann irgendwie so etwas wie kleines Glück empfindet oder wie in dem Sandwich, was es in dem Kaffee dann relativ zu Beginn gibt. Ne? Und von dem Standpunkt aus ist es ganz interessant, was er ja dann auf diesen letzten Seiten sagt, wenn er davon schreibt, dass Capturix für eine andere Interpretation der Welt sorgt. Also, dass er eigentlich, dass all diese Momente, die er dann beschreibt und wo auch immer so eine Ablehnung durchkommt, eigentlich Quellen seiner Depression dann im Endeffekt sind oder die ihm so ein schlechtes Gefühl dann im Großen und Ganzen geben, aber er interpretiert das so um, dass es irgendwie für ihn funktioniert. Und dahingehend könnte man ja auch die Frage stellen, hat das nicht auch irgendwie so diesen metamedialen Bezug, ob uns das nicht allen irgendwie genauso geht, ohne das Capturix nur, ne? Also, dass wir sagen, ja, irgendwie ist das ja alles irgendwie ganz schön schlecht und so, ne? Und Waffenlieferungen und so weiter und so fort, ne? Aber irgendwie muss es ja irgendwie sein, anscheinend aus irgendeinem Grund oder so, ne? Und wir akzeptieren das irgendwie. Also, man akzeptiert das nicht durchgängig, ja, gerade bei so großen politischen Entscheidungen. Aber dass es so eine Entfremdung gibt, auch mit diesen ganzen bürokratischen Prozessen und so eine Entfremdung von der Menschlichkeit irgendwie so.
Ich hatte das mit dem Neuinterpretieren durch Capturix, habe ich irgendwie so gelesen, dass es hilft, die Erlebnisse oder die eigene Wahrnehmung von der Welt sich erstmal so zu erzählen, dass es okay ist. Ja, weil wenn ich ständig dabei bin und alles ist schlecht und alles ist negativ, ja, alles, was passiert, ist negativ und alles, was ich tue, ist scheiße und alles, was die Menschen tun, ist scheiße und mir gegenüber scheiße und das Essen schmeckt auch scheiße und im Fernsehen läuft auch nur scheiße, dann funktioniert das nicht. Dann ist das nicht zuträglich zum eigenen Selbstwert, dann ist das nicht zuträglich für menschliche Beziehungen, dann ist es für nichts mehr zuträglich. Dann bist du dann in dieser Depression drin. Mhm. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns einfach auch erklären, also nicht unbedingt erklären können, aber zumindest erstmal so in die Schublade einzusortieren, naja, es ist jetzt erstmal so. Ja, also, ja, das ist jetzt so. Ich kann mich um dieses Leid jetzt nicht kümmern. Mhm. Weil es erstmal vielleicht nicht mein direktes Leid ist, wenn es jetzt irgendwie diese Bürokratisierung ist oder was auch immer. Und alles, was ich tue, ist erstmal grundsätzlich vielleicht nicht schlecht, ja, vielleicht auch nicht sehr gut, aber mindestens okay. Mhm. Damit kann ich leben. Mhm. Damit kann mein Selbstwert leben und damit kann ich leben. Damit kann ich weitermachen, ohne dass ich ständig an mir selber zweifle. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Capturix so in diese Kerbe mit einschlägt. Mhm. Ja, dass man sich da irgendwie die eigene Welt zumindest so erklärt, dass es okay ist.
Ja.
Was ja im Grunde das Buch, also irgendwie war das ja so die Haltung von Florent. Es war okay.
Ja.
Es ist so, es war nicht gut, nichts war gut und nichts war schlecht. Es ist wie es ist.
Wobei er ja am Ende das wiederum kritisiert, ne? Also er beziehungsweise Welbeck, indem er ja, also es gab ja über das ganze Buch hinweg schon diese Vergleiche im Endeffekt und das haben wir ja zu Beginn interessanterweise auch noch viel öfter gesagt, wenn wir so diese Gedanken hatten, ja irgendwie steckt Wellbeck in unserem Kopf und irgendwie spricht er all diese Gedanken da aus, die wir irgendwie in einer gewissen Weise haben. Also dass wir ein Stück weit Florent sind im Endeffekt.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Und dann schreibt er am Ende oder hält diesen Monolog oder diesen Gedanken und fragt sich, ob er sterben muss, damit sich etwas ändert, damit die harten Herzen der Menschen sozusagen erweichen und dass sich etwas verändert.
Und Jesus gleich.
Ja?
Also Florent stellt sich Jesus gleich.
Ja, in einer gewissen Weise, ja, genau. Also in diesem Endeffekt, weil durch seinen Tod innerhalb dieser fiktiven Geschichte wird sich ja nichts verändern. Und ich habe mich gefragt, ob Welbeck dahingehend dann schon ein radikaler Denker ist oder das radikal denkt, diese ganze Gesellschaftskritik und so, dass er sagt, ja, vielleicht muss ich meine Figur sterben lassen, vielleicht muss dieser Abgrund endgültig überschritten werden, beziehungsweise vielleicht muss meine Figur endgültig in den Abgrund hinabspringen, damit die Leser dieses Buches merken, dass sich etwas verändern muss irgendwie.
Ach so.
Weißt du?
Also Florent stirbt für uns.
Florent stirbt, damit wir erkennen, wir haben ja generell über das Buch hinweg diese ganzen Aspekte erkannt, also Bürokratisierung ist schlecht, Kapitalismus ist schlecht, also diese Sachen, die man schon öfter mal hört, einfach so, ne, wenn man so sich einigermaßen im gesellschaftlichen Diskurs aufhält, kann man ja gut oder schlecht finden, wie auch immer. Aber ich glaube, Welbeck hat da eine sehr harte Haltung und ist der Meinung, dass sich etwas verändern muss und dass im Endeffekt so ein Buch oder er damit einen Beitrag dazu leistet, dass irgendwie ein Bewusstsein bei einer Leserschaft entsteht. So habe ich das gelesen. Also ich habe diese letzten Zeilen als einen Appell an eine Leserschaft verstanden im Endeffekt.
Ja, so. Ich glaube, das war auch so gedacht.
Ja.
Also der letzte Abschnitt, das wirkte so rausgenommen zu den Erzählungen, die Florent so hat, indem er beschrieben hat, wie er jetzt weitermacht mit Fotos drucken und Essen und so. Das war so ein bisschen, wie so ein Epilog. Es hätte auch ein Epilog einfach sein können. Mhm. So. Es gibt eine Sache, die habe ich nicht ganz kapiert, glaube ich. Er hat zwischendurch geschrieben, dass er, es war eine Situation, an dem er von dem Hotel ausziehen musste und überlegt hat, in welches, welche Gegend er zieht, in welches Arrondissement. Und da war die Rede von einer Gegend, wo hauptsächlich seine ganzen Therapeuten wären. Und da will er nicht hin, weil der Weg zu den Therapeuten ist keimfrei. Also irgendwie ist das, er will das so für sich haben und da will er nicht mit dazwischen leben. Das wurde nie wieder erwähnt. Mhm. Es wurde vorher nicht erwähnt. Wir wissen nur von Dr. Azot, mit dem er da irgendwie gesprochen hat oder mit dem er in Behandlung ist. Dann kam diese kurze Sequenz mit diesen ganz vielen Therapeuten, was auch immer das bedeutet.
Jeder kümmert sich um ein Organ seines Körpers, ne?
War das so, ja?
Ja, das wird so beschrieben. Also jeder Therapeut kümmert sich um ein anderes Organ, was er in
seinem Körper hat. Alles klar. Sozusagen. Okay, dann habe ich das irgendwie offensichtlich überlesen. Mhm. Okay, dann erschließt sich das für mich. Also geht dann um medizinische Therapeuten, die dann wahrscheinlich, also Hormonen, Endokrinologen oder sowas, die dann mit denen einzeln, alles klar. Gut. Jetzt habe ich es verstanden.
Aber auch, dass er sich darüber überhaupt Gedanken macht, dass er ja theoretisch seine Therapeuten mit einbezieht, wenn es um die Auswahl eines Wohnortes geht. Ja, das macht ja auch so dieses, ja, irgendwie willst du doch gar nicht sterben, ne? Irgendwie kümmerst du dich doch nach wie vor so oder willst du nach wie vor, dass sich um deine Organe irgendwie gekümmert wird.
Ja, ja, und ich glaube, das ist der Punkt, er will es nämlich, glaube ich, gar nicht. Er will das nicht, aber es lässt sich nicht aufhalten. Er hat vielleicht wirklich vor, dahin zu gehen. Mhm. Er hat wirklich vor, diese Behandlung, er hätte die Hormonanalyse hätte er gar nicht machen müssen. Mhm. Der hätte auch nicht zur Auswertung gehen müssen und so weiter. Es hat er, aber es hat er alles getan. Mhm. Und der hat auch nach mehreren Wohnungen gesucht. Mhm. Ja, der hat auch einen Umzug gemacht und so weiter und die Fotos und so. Ich glaube, der will das nicht, aber das geht nicht anders. Mhm. Dass er weiß, also, und in diesem Zwiespalt ist der.
Genau.
Er will es nicht, er weiß es und er ist im Grunde sitzt er in dem Zug, der gerade auf dem Weg vor die Hauswand fährt.
Ja, sozusagen.
Und dann ist klar, da hinten ist er, die nächste Zeit, schauen wir mal, dass kein Geld übrig bleibt. Mhm. So irgendwie ist das so. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass der gesagt hat, naja gut, ich nehme auf keinen Fall, also ich setze auf keinen Fall Captorix ab, weil dann wird das Leid so, so groß. Und der, dann geht es wirklich darum, dass er sofort sterben möchte. Dann, aber dann ist das Problem, er hat es nicht mehr unter Kontrolle, er trinkt da irgendwelche Rohrreiniger und zersetzt sich dann die Gedärme oder irgend so ein Kram. Oder macht irgendwas, was nicht geplant ist, wo er nicht die Kontrolle drüber hatte. Sondern nee, es geht dann einfach weiter. Und ich glaube wirklich, dass der vielleicht auch zwischendurch nochmal einen Termin gemacht hat, was er uns aber nicht erzählt hat. Ja, also
kann sein, klar. Also es ist ja generell sehr trügerisch, was hier geschrieben wird. Ne? Also man kann ja nicht alles glauben haben. Beim letzten Mal, glaube ich, auch schon festgestellt.
Es ist alles unter dem Einfluss von Captorix geschrieben.
Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja.
Tja, Dr. Azot hat sein Bestes getan. Ich finde die Idee mit den Prostituierten gar nicht schlecht. Tatsächlich? Nein, jetzt mal, also ich glaube wirklich, das ist, also die Idee von Dr. Azot, so habe ich das jetzt verstanden, war ja, dass er ganz klar, also einfach hingehen soll, um einfach einen menschlichen Körper zu spüren.
Ja.
Es ging, glaube ich, noch nicht mal richtig um Sex, weil das war vielleicht auch nicht möglich, aber es ging wirklich einfach nur mal darum, hier einen anderen Menschen zu spüren. Nackte Haut, Wärme, was auch immer, und die müssen ja nichts mal erzählen, aber darum geht es, weil das beeinflusst ja deinen Hormonspiegel. Mhm. Und das baut Stress ab und so weiter und so fort, weißt du? Also es ging ja so richtig um, pass auf Junge, du musst an den anderen Menschen ran. Mhm. Du bist so weit weg von den anderen Menschen. Du musst jetzt dahin. Du suchst jetzt einen Professionellen und legst dich zu dem und kuschelst mit dem.
Ja, aber ich glaube, in der Logik des Buches hätte das auch nicht funktioniert. Weil man doch merkt, dass er sehr, sehr an diesen alten Figuren dann noch hängt, vor allem eben an Camille.
Nein, natürlich nicht. Na? Aber den Zettel hat er ja verloren dann irgendwann.
Genau, richtig, ja.
Aber er hat sich Gedanken gemacht, wo er den Zettel verloren hat, nämlich im Mercure Hotel.
Ja.
Und da hat er nämlich noch mit der Rezeptionistin ein bisschen, vielleicht geflirtet.
Ja.
Aber so irgendwie so hat er so gedacht, naja, da in einem anderen Leben könnte da was gegangen sein.
Die ja vielleicht so wirklich so eine Art Ausweg.
Audrey.
Genau, die ja wirklich so eine Art Ausweg vielleicht gewesen wäre, weil das ist ja interessanterweise eine Figur, die meines Wissens nach zumindest nicht besonders sexualisiert wird, beziehungsweise als rein sexuelles Wesen wahrgenommen hat. Was ja bei allen anderen Frauen dann schon in einer gewissen Weise so war. Selbst bei Camille war das so, ne? Also das, also bei den Frauen, um die es in diesen einzelnen selbst Geschichten
die, geht. Die namenlosen jungen Frauen im Café, die sich gerade unterhalten.
Genau, und die am Anfang den Reifen gewechselt haben wollen, ne? In, ja. In Griechenland war das, ne?
Aber ja, Audrey nicht. Nee, Spanien.
In Spanien war es, genau. Ja, ganz genau, ja. Und weil Sex oder sexuelles Verlangen ist ja etwas, was jetzt im Verlaufe dieser letzten Seiten auch vollkommen weggeht. Ne? Also es gibt ja eine Passage, wo er sagt, er geht da an so ein paar Frauen mit kurzen Röcken lang und es regt sich halt überhaupt nichts mehr. Ne? Also Sexualität ist kein Thema mehr. Zum einen, weiß nicht, wegen so einer Verbundenheit entweder zu Camille oder aufgrund des Wissens, dass er halt keine Erektion mehr bekommen kann durch den hohen Captrix-Konsum, was ja auch geschildert wird. Also relativ zu Beginn schon geschildert wird, aber
Aber der Abschied von Audrey ist doch schon sehr herzlich, ne?
Schon, ja.
Also da gibt es ein Küsschen hier und ein Küsschen da noch und eine Umarmung und vielleicht noch ein bisschen Tränen im Auge.
Ja.
Zumindest bei Audrey.
Ja. Aber irgendwie erkennt er nicht, dass da eventuell etwas gehen könnte, was über Sexualität hinausgeht. Also er erkennt sich ja überhaupt nicht als sexuelles Wesen.
Das ist ja das Ding.
Ja.
Ja, also er ist ja, also wir hatten ja grundsätzlich besprochen, für Florent ist Liebe gleich Sex, körperliche Nähe. Kann er ja nicht mehr, durch Captorix, also gibt es keine Liebe mehr. Ich glaube, in dieser Logik ist Florent verhaftet. Das heißt, es gibt kein, Audrey, lass uns mal einfach zum Kaffee treffen und uns unterhalten. Ich will mal wissen, was du so für ein Mensch bist. Weißt du?
Ja.
So geht er ja nicht auf die Frauen zu.
Ich glaube, mit Camille hätte es das geben können, weil er spricht interessanterweise in dieser ganzen Passage, wenn er sie beobachtet, in keinster Weise darüber, dass er sie nur sexuell begatten möchte irgendwie, sondern nein, es geht
Camille
dann sogar,
ist was ganz anderes.
Es geht sogar ums Zusammenleben.
Ja, mit Camille ist ganz was anderes. Ja. Die würde ich da jetzt gar nicht reinnehmen. Es geht,
ach so.
Es geht, weil Camille ist, die steht oben drüber. Mhm. Die steht auf dem Thron von Seite, zwei oder drei an. Ja, also die ist sofort da. Camille war schon Thema, da ist die noch gar nicht aufgetaucht.
Ja.
Ja. Das, glaube ich, ist was anderes. Aber es geht darum, um jemand Neues kennenzulernen. Und ich glaube, Audrey hätte er kennenlernen können. Ja. Aber das ist nicht der Weg, wie er die Frauen kennenlernt. Deswegen lässt er das auch sein. Aha. Also nicht nur deswegen, aber es ist halt einfach kein Zugang für ihn. Das ist für ihn verschlossen. Er sieht die da, er sieht, wie sie ihm gegenüber zugeneigt ist und Emotionen hat, in welcher Form auch immer, und zieht weg.
Mhm.
Ja? Also.
Vielleicht auch aufgrund der schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit, dass er immer mal wieder die Illusion von Liebe hatte, aber im Endeffekt dann doch enttäuscht wurde, ne? Also sei es mit Kate, beziehungsweise eigentlich.
Nein, er
davon
hat
sie ja
doch alle beschissen.
Eigentlich mal. Na, ja, nicht wirklich.
Wurde er denn enttäuscht?
Nee,
mit Yuzu?
Na, mit Yuzu nicht. Aber er ist ja schon enttäuscht davon, beziehungsweise blickt wehmütig darauf zurück, dass er zum Beispiel Kate dann einfach hat stehen lassen, beziehungsweise dass sie dann einfach weg ist. Oder er weg ist.
Er ist weg mit der Brasilianerin.
Genau, aber ja, dann im Nachhinein blickt er ja darauf zurück und findet das ja schade und sieht es ja als einen Fehler an. Also das sieht er ja schon irgendwie, dass da mit Kate irgendwie etwas Größeres gegangen wäre.
Ja. Yeah.
Mit Camille ja sowieso. Ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Angst davor, selber wieder einen Fehler zu machen oder die Angst davor zu haben, dass er sich mit Audrey in eine Liebesbeziehung hineinstürzen könnte.
So weit ist der gar
und dann
nicht.
Selber wieder an einem Punkt kommen könnte, wo er dann wieder irgendwie jemand anderen findet, der sexuell attraktiv ist und
der Kreislauf, den er hat.
Genau, halt. Richtig. Dass er wieder einfach nur da reingerät sozusagen. Ne?
Und ich weiß nicht. Das habe ich so nicht gelesen. Angst wäre ja eine Emotion. Oder es wäre ja irgendeine Gefühlsregung. So. Und ich kann mir, so weit ist der, glaube ich, gar nicht. Das war halt einfach, er ist einfach weg, ja. weil er jetzt weg muss.
Na, vielleicht ist Angst auch falsch ausgedrückt, aber im Sinne von, dass er erstmal sich einredet, etwas zu fühlen, dann nichts fühlt im Endeffekt, dann mit einer anderen Figur irgendwie ein sexuelles Abenteuer erlebt und dann eben auch diesen ja etwas traurigen und wehmütigen Rückblick auf das Potenzial einer Beziehung hat, was er kommen könnte, ne? Also was er mit Kate und Camille dann auch hatte. Also Bei Camille ist ja ganz klar, aber was er selbst mit Kate hatte, wo er sich ja in der wo er sich dann danach ja auch nochmal einredet, ja, vielleicht war das gar kein, war das ja schon ein Fehler, den ich da gemacht habe, aber im Endeffekt, wir wissen ja nicht, was passiert wäre. Vielleicht wäre er auch dann mit ihr zusammengeblieben und wäre auch mit ihr unglücklich geworden, ne? Also es ist so, ja, es ist so total undurchsichtig, wie Liebesbeziehungen bei ihm eigentlich enden könnten mal irgendwie. Ne?
Oder es müsste, es hätte im Idealfall hätte es so laufen müssen, er ist, er wäre in der Zeit mit Camille, hätte er Captorix nehmen müssen, damit er einfach keinen Sexual, also sein Libido-Verlust hat, ja, dann kommt er ja nicht in die Versuchung, mit einer anderen Frau irgendwie rumzugehen und ist bei Camille. Weißt du, was ich meine?
Nicht so ganz.
Na, er ist mit Camille zusammen, ja, und müsste irgendwie Captorix nehmen und ist dann aber nicht mehr in der Stande, imstande irgendwie Sex zu haben.
Ja.
Ja? Mhm. Und mit Camille ist es ja zu Ende gegangen, weil er mit dieser einen aus England da irgendwas hatte, mhm, und erwischt wurde. Und es wäre ja nicht passiert, sage ich jetzt mal, ja, wenn Captorix im Spiel gewesen wäre, weil dann hätte er immer noch mit Camille zusammen sein können, mhm, sollen, weiß, mhm, ich nicht. Mhm. Mhm. Also das ist jetzt ganz, ganz weird. Mhm. Ich glaube, der kann nicht mehr, er kann keinen Sex mehr haben, deswegen ist Audrey für ihn nicht interessant.
Ah, okay.
Würde ich sagen. Mhm. Sonst vielleicht schon.
Ja. Also es ist auf jeden Fall interessant, und das ist mir in den letzten Folgen aufgefallen, dass wir ja dann schon, wenn wir Florent betrachten, zu sehr unterschiedlichen Schlüssen zum Teil kommen. Und ich glaube, dass auch das interessant ist, dass es vielleicht auch nicht hundertprozentig aufzulösen ist, wie dieser Mensch denkt. Gerade weil wir eben nur diese eine Perspektive haben. Und es anscheinend so viele Hinweise in diesem Buch gibt, dass man diese Figur teilweise komplett, also eine komplett andere Interpretation aus dieser Figur rausbekommt, ne?
Ja.
Das ist schon irgendwie spannend geschrieben. Also, dass man merkt, okay, man kann anscheinend die Bedürfnisse von Florent nicht so hundertprozentig festmachen. Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen oder also viele verschiedene Möglichkeiten, die ihn irgendwie, ja, nicht glücklich machen, aber irgendwie zu affizieren scheinen in irgendeiner Form, und Sachen, die ihm scheißegal sind. Man kann eigentlich auch über Camille dann im Endeffekt nicht hundertprozentig sagen, wenn er mit Camille zusammengekommen wäre, er hätte das glücklich werden können unter irgendwelchen Umständen, oder wäre genau das Gleiche passiert wie beim letzten Mal. Also ja, es ist eine völlig,
wir kennen die Bedingungen für sein Glücklichsein nicht.
Genau, es ist eine völlig offene Figur, ja, in so viele Richtungen eigentlich. Und ja, das macht diesen Roman auch extrem kompliziert, muss man auch sagen.
Ja. Und da können wir jetzt mal so zu den abschließenden Worten kommen. Ja. So, wir haben jetzt das Buch gelesen, das zweite Buch, im Rahmen von Nachwort. Und es war schon eine Reise, würde ich mal meinen. Also wir hatten zwischendurch schon mal ein Tief, sag ich mal. Und für dich jetzt erstmal. Was hältst du jetzt, was sagst du jetzt, Einschätzung vom Buch jetzt so im Nachhinein, wenn du jetzt alles kennst, und wie war es für dich?
Ziemlich brillant. Das hat ja beim letzten Mal schon so ein bisschen angeklungen, dass ich selber für mich auch eine gewisse Begeisterungsfähigkeit daraus ziehen kann, wenn Sachen mich nicht ansprechen gezielt, wie das ja in Phasen in diesem Buch so war. Also niemand liest diese ganzen bürokratischen Sachen gerne und diese Erzählung von der Arbeit und so. Aber das macht es einer Leserschaft, oder hat es mir dann auch nochmal, wie gesagt, ich wusste das schon vorher irgendwie, ne? Aber das macht es einem so klar, wie menschenfeindlich eigentlich diese ganze Umgebung ist, in der Florent sich dort befindet und in der wir uns teilweise auch in bestimmten Aspekten unseres Lebens befinden, ne? Und ich finde das relativ genial, das so metamedial rüberzubringen, ein Publikum, also die Leserschaft dann im Endeffekt, gezielt zu langweilen, um ihr zu zeigen, was eigentlich so schlimm ist oder so schlecht ist an der Welt im Endeffekt, ne? Und dann aber wiederum diese Phasen zu haben, wo man dieser Figur, total mit dieser Figur mitfühlen kann und in so einen Strudel reinkommt oder so einen Pfad betritt, bei dem man nicht weiß, soll ich für diese Figur Empathie empfinden, weil mir ist das definitiv an vielen Stellen so gegangen, und gleichzeitig fühlt man sich so angewidert von einigen Sachen, die dort stehen und die diese Figur denkt, muss dann aber wiederum daran denken, dass man genau solche Gedanken auch immer mal wieder in seinem eigenen Leben hat. Und das finde ich so spannend, auch vor dem Hintergrund, dass diese Figur eben so offen in ihrer Interpretation ist, dass man wiederum sagen kann, das, was wir bei Stephen King schon besprochen haben mit Friedhof der Kuscheltiere, dieses, wir können eigentlich aus dieser einen Perspektive, die wir haben, einen Menschen oder eine Figur gar nicht so richtig lesen, sondern zum Beispiel von Rachel erfahren wir viel mehr, wenn sie dann einmal sozusagen im Fokus steht in diesen letzten Kapiteln dann irgendwann, wie das dann bei King war. Das wird hier so ein bisschen auf Steroiden gemacht, weil diese Figur so viele verschiedene Aspekte hat, so schwierig zu lesen ist und gleichzeitig man auch gar nicht weiß, welchen Einfluss hat an welcher Stelle eigentlich auch Capturix, inwiefern spielt der Serotoninspiegel überhaupt auch eine Rolle. Und das so durchzugehen und zu interpretieren und sich zu fragen, wie diese Figur eigentlich tickt, diese Analyse, das hat dann schon extrem viel Spaß gemacht und ich finde das, fand das wirklich grandios. Das ist eines der besten Bücher, was ich bis jetzt gelesen habe.
Uiuiui.
Muss ich wirklich sagen.
Okay.
Ja. Aber nicht auf einer Ebene, dass es eine große Freude war, sondern es ist eine intellektuelle Herausforderung, die dann schon auch irgendwie stimulierend ist. Und das fand ich toll.
Okay. Mhm. Ich war am Anfang irritiert, weil wir so ein gewisses Vorgehen haben oder hatten zumindest bei Stephen King mit es ist uns leicht gefallen, irgendwie eine Handlung daraus zu holen und das irgendwie kohärent zu erzählen, weil es einfach King war. Das war hier in dem Fall einfach nicht so. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe die ersten paar Durchgänge, dachte ich, was machen wir jetzt hier einfach? Also wie sortieren wir uns das jetzt hier eigentlich gerade? Und es war zwischendurch, hatte ich einfach keinen Bock drauf. Also es war so diese ein, zwei Folgen oder sowas. Ich dachte, ja, es ist halt einfach, ja, es kann ja gerne irgendwie intellektuell irgendwie fordernd sein oder ein bisschen kryptisch sein oder ein bisschen anders geschrieben sein. Ich habe gar keine Probleme mit. Aber Florence ist halt einfach eine Arschgeige. Und dieses Effektgeheische zwischendurch noch, ja, mit diesem Deutschen und mit diesem ganzen Fix-Szenen da, nehme ich jetzt mit hin und versuche mal rauszufinden, was jetzt einfach Phase ist jetzt gerade. Bei mir hat sich der Kreis geschlossen, als Florent das letzte Mal seine Leute besucht hat. Also quasi als, wir kennen Aymeric, wir kennen Claire, wir haben das alles mitbekommen, wir haben das alles erzählt bekommen. Dann war lange nichts und irgendwann besucht er sie wieder. Und dann hatte ich so ein Bild davon, so ein Wiedererkennen. Ah, guck mal, die leben auch noch. Und deren Leben ging ja auch noch weiter. Nicht immer gut, aber es ging zumindest weiter. Und das hatte dann plötzlich sowas wie so ein Roadmovie, dass er da über die Station abgelaufen ist. So ein emotionaler Roadmovie irgendwie. Und es hat dann so ein Bild ergeben. Und mit der zweiten Hälfte vom Buch hat sich ja sowieso ein bisschen was geändert, weil da einfach mehr Handlung reinkam. Also wir hatten explodierende Mähdrescher, hallo. Mhm. Wir hatten einen Selbstmord auf einer Autobahn mit einem Gewehr im Mund und so weiter. Also das ist, der hat ja nochmal irgendwie eine andere Seite gezeigt. Die hat mir sehr gut gefallen tatsächlich. Das fand ich viel, viel schöner als nur, oder nicht nur, aber als größtenteils, wilde Gedanken, bla 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 und Theorien hier und Interpretationen da und so, ja. Ich finde das gut, das braucht es, weil Florent ist halt einfach so einer, aber mir hat es am Anfang einfach, vielleicht bin ich auch mit einer anderen Erwartung reingegangen, das kann natürlich auch sein. Und ich habe jetzt im Zuge des Lesens hier, die Möglichkeit einer Insel zu Hause, habe ich ja nochmal reingelesen, im Rowohlt Verlag übrigens. Und es ist sehr deutlich, dass es Welbeck ist. Also es wird sofort klar, dass es Welbeck ist auf den ersten zwei Seiten. Auf der ersten Seite. Also wenn man schon liest und man hat diese Sprache, ja, so und diesen Ton. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber du hast so einen Ton dabei. Das ist so Welbeck. Nur geht es da nicht um einen, der in einem Landwirtschaftsministerium arbeitet, sondern geht um einen sehr berühmten Comedian. Ja, der halt auch eine sarkastische, zynistische Sicht auf die Welt hat. So. Ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber das, Ich wollte es nochmal lesen, ich konnte es aber nicht, weil mir das einfach, zwei Wellbeck-Bücher nacheinander, das wäre mir einfach zu viel gewesen. Brillant finde ich es jetzt nicht. Es hat Spaß gemacht, das auseinanderzunehmen. Auf jeden Fall hat es geholfen. Ja, und die Kritiken gehen ja tatsächlich auseinander, ne? Also, wenn man das so liest, ist das ja zwischen wow, da hält er uns mal wieder den Spiegel vors Gesicht und naja, Wellbeck und sein Baukasten. Mhm. Ja, also die klassischen Versetzstücke, die wir in Folge 1 schon gesagt haben.
Das wird sehr oft wiederholt, ne? Dass er im Prinzip so dieselben Bücher schreibt. Ne? Das liest man in den Kritiken dann schon. Ich fand noch, eins möchte ich noch ganz kurz sagen, weil du das so schön angeschnitten hast mit dem, dass es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, als man wieder bei Emmerich war, doch wieder deutlich besser wurde oder dass man mehr Freude am Lesen hatte. Genau das Gleiche ging mir auch so. Und ich habe mich auch dahingehend gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, wir haben es auch in einer der Folgen irgendwie schon mal gesagt oder ich hatte es dann mal gesagt, weil genau diese Erzählung ja dann viel, viel stärker ist an eigentlich der Fiktion an sich. Also sowas wie eine Straßensperre, bei der es potenziell eine Auseinandersetzung von Leuten mit der Polizei gibt. Das könnte auch aus einem Film oder sowas stammen, ne? Also aus der Popkultur. Das könnte irgendeine Szene sein oder sowas.
Ein Spannungsmoment.
Genau, richtig, ja. Und das davor, gerade diese Erzählung von der Arbeit und so, das ist ja viel, viel näher eigentlich an der Realität dran, ne? Und da macht er auch so diese metamediale Frage auf im Sinne von, ist nicht eigentlich die Utopie das Schöne, was wir gerne haben und auch gerne lesen vielleicht, ist das nicht eigentlich das, was wir in der Kultur erleben, durch Kunst, durch Bücher, durch Filme, durch Musik, was weiß ich. Und ist das nicht eigentlich das viel Schönere gegenüber dem realen Leben, unseren täglichen Pflichten und so weiter und so fort und wie wir uns so unsere Welt gebaut haben. Und auch das ist so eine Ebene, das ist, das hat man schon häufiger mal, aber man hat es nicht so oft, finde ich. Und das hat mich auch schwer begeistert dann im Endeffekt. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen.
Sehr gut. Ich habe dem jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
Ich auch nicht.
Wir wären jetzt fertig.
Ja.
Gut. So, jetzt liegt an euch. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann herzlichen Glückwunsch. Empfehlt uns gerne weiter. Macht Werbung für uns. Bewertet, wo es zu bewerten geht. Schreibt uns gerne auch Buchvorschläge vielleicht mal. Ja. Wir sind zwar so ein bisschen weiter im Vorlauf, aber das kann man ja immer mal irgendwie machen, was weiß ich, keine Ahnung. Es spielt auch keine Rolle. Buchvorschläge sind gerne gesehen oder so Bücher. Oh mein Gott, das unbedingt bitte. Ja, das ist irgendwie wichtig. Was weiß ich. Ja, mein persönliches Ziel ist irgendwann mal Moby Dick zu lesen.
Ah ja, okay. Moby Dick. So. Kenne ich auch noch nicht.
Ich auch nicht, keine Ahnung.
Ja.
Also, das wäre mein.
Wir müssen noch ankündigen, was wir lesen
das nächste Mal. Ja, stimmt, genau. Also ich mache es noch kurz zu Ende. Bewertet, gibt's weiter, Sterne und so weiter. Haben wir irgendwas vergessen bei Serotonin oder zu Wellbeck? Schreibt uns gerne irgendwie als Mail oder als DM oder als Brieftaube oder irgendwas. Und zur Not gibt es auch Reddit, den Subreddit Nachwort-Podcast, in dem könnt ihr auch gerne miteinander einfach oder uns einfach schreiben oder miteinander diskutieren oder was auch immer. So, jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, was lesen wir in der nächsten Folge? Wollen wir vielleicht schon die nächsten Folgen machen?
Ja,
also ankündigen?
Also ich würde sagen nicht alle, aber wir können erstmal das grundsätzliche Konzept sagen von dem, was wir vorhaben. Wir werden nämlich in nächster Zeit erstmal keinen Roman lesen, sondern der Olli hatte die fantastische Idee zu sagen, ja also wenn unsere Leser und Hörer, kann man hier sagen, auf jeden Fall die Hörer mal mindestens, für die ist es ja vielleicht manchmal gar nicht so leicht, durch so 10 Folgen oder 7 Folgen Buch uns zu folgen und bleiben dann vielleicht auch nicht immer dran sozusagen. Und wir hatten die Idee, wir machen jetzt erstmal eine ganze Reihe mit Kurzgeschichten. Das heißt, wir nehmen immer eine Kurzgeschichte pro Folge vor. Das werden wir jetzt so 5-6 Episoden lang machen.
Ja, genau.
Und wir starten da mit einem Klassiker, den du vorgeschlagen hast auch. Ein Autor, den du auch kennst. Und
das
ist der gute Howard Phillips Lovecraft.
Genau.
Und wir reden über seine Kurzgeschichte Pickmans Modell.
Modell.
Pickmans Modell aus dem Jahre 1926 und haben uns dafür die Ausgabe Die besten Geschichten, also Lovecraft, die besten Geschichten heißt es, glaube ich, ganz genau, besorgt aus dem Anaconda Verlag aus dem Jahr 2016. Das ist die Version, die wir lesen werden. Ihr findet die Geschichte aber dadurch, dass sie gemeinfrei ist, diese ganzen Lovecraft-Sachen, auch ansonsten in ganz vielen anderen Ausgaben. Es gibt auch auf YouTube, kann man sich das auch vorlesen lassen als Hörbuch. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Plattformen aussieht, wie Spotify oder so, bestimmt auch. Irgendwie findet ihr das auf jeden Fall. Und dann, ja, reden wir beim nächsten Mal über Pickmans Modell.
Genau. Und wollen wir schon andere ankündigen? Nee.
Nö,
machen wir nicht. Also wir haben jetzt noch ein paar andere mit unterschiedlichen Ausrichtungen, haben wir versucht rauszufinden oder rauszusuchen, kennen es alle noch nicht. Und dann schauen wir mal, wie wir da irgendwie ein bisschen durchkommen. Also die Idee ist, dass diese Folge dann für sich abgeschlossen ist. Die Geschichte wird von vorne bis hinten durchgelesen, durchgesprochen. Ihr kennt den Drill. Und so machen wir das dann mit den anderen Kurzgeschichten auch. Und danach kümmern wir uns dann wieder um einen Roman.
Genau. Machen wir so.
Gut, damit verbleiben wir. Ich wünsche euch alles Gute, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ciao, macht's gut.